Ich springe jetzt sozusagen wieder komplett zurück, sozusagen eine neue Form der Organspende, die in Österreich noch nicht einen sehr großen Stellenwert hat, hat einen gewissen. In anderen Ländern ist das deutlich höher, die aber sicher hier die Zahlen der Transplantation in Zukunft steigern lassen wird können. Das ist, habe ich eh schon gezeigt, diese Schere, die auseinandergeht, Herztransplantation und wartende Patienten. Und das sind Zahlen nicht mehr ganz neu von Gesamteurotransplant, das ist noch circa also ein Patient, der auf die Warteliste gesetzt wird, 37% sind nach einem Jahr transplantiert und 18% sind verstorben. Das ist Gesamt-ET, also das wird sehr stark durch Deutschland geprägt. In Österreich ist es ein bisschen besser, mehr Transplantationen eines Jahres und weniger Tote. Aber die Frage ist, können wir irgendwie die Zahlen der Herztransplantationen steigern? Na gut, wir können erweiterte Spenderkriterien annehmen, ältere Spender, Spender mit hypertrophem Herzen, hohen Katecholaminen. Wir können auch versuchen, Spenderherzen, die weiter weg sind, also höhere Ischämiezeiten zu akzeptieren und eben die Möglichkeit dieser Donation of the Circulatory Death verwenden für eine Organspende. Und zwar bei der Herztransplantation rede ich hier von den sogenannten Maastricht-3-Kriterien. Also das ist der erwartete Cardiac Arrest, entweder auf der Intensivstation oder im Operationssaal. Das ist ein kontrolliertes Setting, wo im Endeffekt der Therapierückzug durchgeführt wird. Und manche werden es wissen, manche vielleicht nicht. Das ist eben die erste erfolgreiche Herztransplantation 67 von Christian Barnard in Kapstadt, war eben eine DCD-Transplantation, weil es gar keine Definitionen des Hirntodes gab. Die sind erst 1968 durch Konsensus-Meetings entstanden. Da hat man wirklich im einen Operationssaal praktisch die Therapie beendet beim Organspender, im anderen Operationssaal ist der Empfänger gelegen und dann haben sie praktisch das Herz dann rübergebracht. 2008, da war ja lange Zeit, nachdem Hirntod klar definiert war, hat es dann jahrelang gebraucht, bis das wieder mal probiert worden ist. Und da ist im New England 2008 aus Denver eine Publikation rausgekommen, wo sie eben damals drei dieser DCD-Spenden durchgeführt haben im pädiatrischen Bereich, wo alle drei Patienten überlebt haben und auch noch 9 Jahre nach der Transplantation lebt. Dann haben wir einen langen und intensiven ethischen, organisatorischen, allgemeinen Diskurs ausgelöst. In all diesen Fällen war immer Spender und Empfänger im selben Operationstrakt, immer ein Nachbar-OPs. 2009 hat dann die Gruppe in Cambridge, Papworth Hospital, unter Stephen Large das erste Mal ein Spenderherz, das nicht für eine Transplantation verwendet wurde, in eine Maschinenperfusion eingespannt und hat dieses Herz nach einer DCD-Spende wieder zum Schlagen gebracht und nach den Messergebnissen wäre es möglicherweise zu transplantieren gewesen, 2009. Das hat dann zu einer starken Weiterentwicklung geführt und mehrere Forschungsgruppen haben sich damit beschäftigt und haben gesagt, es gibt drei zentrale Punkte für das Herz in der DCD-Transplantation. Man muss versuchen, den Schaden, den das Herz nimmt durch die Beendigung der Therapie, also die warme Ischämie, die dort entsteht durch den Herzstillstand, möglichst zu minimieren. Man braucht eine optimale Organpräservation während eines Transportes und man muss irgendwie versuchen können zu evaluieren, ob dieses Herz auch funktionieren kann dann nach der Transplantation. Das muss man vorher irgendwie feststellen können. Und die erste Gruppe, die das dann 2014 erfolgreich weltweit das erste Mal durchgeführt haben, war die Gruppe in Sydney unter Peter MacDonald, der zwar ein Kardiologe ist, aber er ist der Mastermind und das Ganze experimentell vorbereitet, sodass die mit einem System, dem sogenannten Organ Care System, ein Herz eines DCD-Spenders erfolgreich transplantiert haben und der Patient hat das überlebt und lebt auch heute noch. Das ist damals durch die Medien ganz groß gegangen. Sie haben dann die erste Serie an 5, 6 Patienten im Lancet publiziert und basierend das Ganze auf eben einer Maschinenperfusion, ein System, das käuflich-erwerblich ist, auch für so normale Herzspende, nicht für DCD, aber sie haben es da verwendet, praktisch eine Art miniaturisierte Herz-Lungen-Maschine, die das Herz perfundiert, und zwar im Langendorf-Modus. Also das heißt, es leistet keine Arbeit, es wird einfach perfundiert, schlägt. Man kann es mit diversen Medikamenten auch therapieren. Also man kann Katecholamine geben, man kann alle möglichen Elektrolytzusätze, die Firma, die das produziert, ein eigenes spezielles noch Perfusionsset und man verwendet das Spenderblut. Das heißt, aus dem Spender wird Blut dann in die Maschine eingeleitet. Und das Ganze, das dann perfundiert wird, gibt es einen eigenen Monitor, den man auch von der Maschine abkoppeln kann und dann Flow-Verhältnisse, Druckverhältnisse plus Laktatwerte, die immer wieder bestimmt werden, weil die Firma der Meinung ist, dass das der beste Surrogatmarker ist, um das Herz erfolgreich anzusehen. Der Stephen Large in Cambridge hat dann die britischen Zahlen genommen von 3073 DCD-Spendern und hat dann sehr konservativ berechnet von diesen ganzen Spendern anhand also das Alter, Risikofaktoren, inotrope Medikamente und so weiter und hat dann festgestellt, naja, von diesen 3073 DCD-Spendern hätte man wahrscheinlich 149 Herzen gewinnen können. Das sind 5%, das ist jetzt keine hohe Zahl, aber immerhin 149 Herztransplantationen mehr ist schon eine gewisse Sache. Im Festland Europa in Belgien, in Liège, hat eine Gruppe mit ihrem Spenderpopulation ähnlich analysiert und sind eher draufgekommen, möglicherweise kann man sogar 11% dieser DCD-Spender möglicherweise für einen Herztransplant verwenden. Wenn man das jetzt in die Eurotransplant-Zahlen der DCD-Spende umleitet und sich dann hier zwischen 2011 und 2020 alle Organspenden DCD eben anschaut, Tendenz leicht steigend, kann man sehen, okay, das würde 13 bis 26 Herzen im Jahr mehr für Transplantation. Klingt jetzt von der Zahl nicht viel, aber man muss im Kopf behalten, auch Eurotransplant ist ein sehr großer Raum. Allerdings, in Deutschland ist die DCD-Spende noch nicht oder nach wie vor noch nicht erlaubt und es wird nur in drei Ländern aktiv betrieben. Das ist Belgien, Niederlande und auch Österreich, im kleineren Bereich als Belgien und Niederlande. Ungarn arbeitet gerade an einem Konsensus und Kroatien und Slowenien überlegen sich auch, ob sie die DCD-Spende per se einführen sollen. Hier sieht man eben, dass wir vor allem durch Belgien und Niederlande, Österreich mit einer relativ geringen Zahl, aber wir versuchen hier Fuß zu fassen. Das Wichtigste bei der DCD-Spende ist das, was die Forschungsgruppen in Sydney und in Papworth klar gesagt haben, das Herz muss innerhalb von 30 Minuten perfundiert werden. Das heißt, von der Beendigung der Therapie, wo es dann eine gewisse agonale Phase gibt, bis es dann zur Asystolie kommt, dann kommt eine Observation Time, eine Beobachtungszeit, wo man den Verstorbenen nicht anrühren darf, die ist von jedem Land unterschiedlich, bis dieses Herz dann kalt perfundiert wird. Das heißt, man muss noch sternotomieren, man muss Blut rausholen, alles mögliche, das komme ich noch. Also das ist schon eine relativ kurze Zeit und in den meisten Publikationen, das sind die australischen Zahlen, sozusagen, sind die verwendet worden sind, kommen sie auf knapp so 29 Minuten in diesem gesamten Bereich. In den Daten von Cambridge kommen sie auch natürlich unter die 30 Minuten, aber die arbeiten zum Teil anders, sagen, na gut, diese agonale Phase ist sehr unterschiedlich und man muss schon von einer funktionellen warmen Ischämiezeit reden, weil irgendwann einmal ist zwar noch nicht das Herz stehen geblieben, aber im Endeffekt kommt es bereits zu einer Ischämie, weil bereits der systolische Druck unter 50 mm Hg ist und hier natürlich auch der SO2 unter 75%. Ist. Also hier die Berechnungen, jedes Zentrum noch ein bisschen anders. Da ist sozusagen noch Arbeit dran, das zu streamlinen. Und die große Frage für uns war, warum soll man überhaupt ein solches Programm in Österreich starten, wenn man eine relativ hohe DBD-Spenderrate, also Donation after Brain Death, wenn man eine niedrige DCD-Rate, wenn man eine relativ hohe Herztransplantrate, die Wartelistenmortalität, habe ich schon gesagt, 8%, und wenn man ein gutes Posttransplantüberleben, ein Jahresüberleben über 90%, es ist relativ teuer aufgrund dieser Maschine, mühsame Organisation, hohe Dropout-Rate, sicher kann man Ärzten zum Teil nicht verwenden, und es gab auch in diversen Spitälern, einfach in der Hospital Leadership, in den Direktionen, die wollen mit DCD-Spende nichts zu tun haben. Da ist sehr viel Aufklärungsarbeit zu tun. Aber dann trotzdem, warum dann doch starten? Weil trotzdem Patienten sterben auf der Warteliste und manche Patienten haben eine sehr, sehr, sehr lange Wartezeit. Und anhand der internationalen Zahlen, die vor allem durch die britischen und die australischen Daten mittlerweile mit weit über 100 Patienten beschrieben sind, mit 5-Jahres-Überlebenszahlergebnissen, sind die Ergebnisse wirklich gut und gleich wie bei der normalen Transplantation. Und eigentlich ist es, sollte auch stimulieren, in Österreich und Kontinentaleuropa hier in dem Bereich mehr zu kooperieren. Eine wichtige Grundlage in Österreich hat der Oberste Sanitätsrat 2013 primär für die abdominelle DCD-Spende durchgeführt, eben die Empfehlungen zur Durchführung der Todesfeststellung bei einer geplanten Organentnahme nach Hirntod durch Kreislaufstillstand. Und da hat man sich festgelegt auf eine Beobachtungszeit von 10 Minuten, was die deutlich höchste oder längste Observation Time ist. Die meisten Länder haben 5 Minuten, es gibt ein paar Länder, die 2 Minuten haben, aber in Österreich wurden eben diese 10 Minuten festgelegt. Was man aber allerdings auch hinein moniert, ist das, dass man noch während der Kreislauf läuft, man schon Heparin geben darf. Man weiß nämlich ganz genau, also wenn man das Heparin erst gibt, wenn der Kreislauf Stillstand ist, dann in die Gefäße hinein, gibt es vor allem für die abdominellen Organe deutlich schlechtere Ergebnisse. Als ich dann Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Transplantation war, habe ich ein österreichisches DCT-Konsensus-Meeting ins Leben gerufen, wo wir uns im Salzburger Land getroffen haben. Natürlich die chirurgischen Teams der Transplantationszentren, aber Anästhesisten, Intensivmediziner, Internisten, die auf Intensivstationen arbeiten, zusammen miteinander reden, ob wir so etwas, einen österreichischen Konsens zusammenbringen, was wir auch geschafft haben. Und dieser Konsens hat insgesamt drei Teile gehabt. Das eine sind die anästhesiologischen Intensivbereiche, nämlich das Spendermanagement, die Frage kontrollierte, unkontrollierte DCT, wie gesagt, fürs Herz ist nur die kontrollierte DCT, dann die Frage des End-of-Life-Care, die organisatorischen Aspekte dieser DCT-Spende, wo, an welcher Ort und wie wird die Therapie abgestopft. Der zweite Bereich war die Spenderselektion, also was darf man an Untersuchungen machen bei einem solchen Patienten, der dann nach seinem Tod Organspender wird, und dann die chirurgischen Aspekte, wo die chirurgischen Teams miteinander, wie kooperieren die Thorakalen und die Abdominellen, denn das Ganze, da haben wir gewusst, das muss hochprofessionell ablaufen, es muss klare SOPs geben und jeder, der dort eine DCT-Spende als Chirurg durchführt, muss genau wissen, was zu tun ist und was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Ich habe diesen ganzen Konsensus nicht rein, aber ich habe es nur einfach gebracht. Ein wichtiger Punkt ist, von der Anästhesie-Seite war der Hubert Hetz, der in Meidling arbeitet, und der Stefan Eschertz-Huber, der Transplantbeauftragte West ist, waren da die treibenden Kräfte, die auch am meisten bisher Erfahrung in dem Bereich gehabt haben und haben hier wirklich sehr gut im Rahmen der Diskussion diesen Konsens, dass es ganz wichtig ist, dass das sehr ethisch, sehr klar und organisiert stattfinden muss, weil das einfach nicht anders geht. Also für jeden, der es interessiert, kann ich gerne diese SOPs und diesen Konsensus weiterleiten. Das Problem mit dieser langen Observation Time, und das haben mir sowohl der Peter McDonald als auch der Kumo Dittal, das ist der australische Chirurg, auch aus der Stephen Large, gesagt, 10 Minuten ist möglicherweise zu lang fürs Herz. Der Unterschied in Österreich, wir dürfen eben das Heparin geben, das ist in manchen Ländern eben nicht so. Und bei uns ist es so, dass bereits der Patient gewaschen und abgedeckt wird, bevor praktisch der Therapierückzug stattfindet, was in anderen Ländern zum Teil nicht der Fall ist. Also im Endeffekt kommen wir dann eher ähnlich auf diese 5 Minuten hin. Bei uns gab es eine Diskussion innerhalb der Anästhesie- und Intensiv-Community, ob man das Heparin geben darf, soll oder nicht. Es war so, dass ein Konsens der ostösterreichischen, süd- und westösterreichischen Kollegen war, okay, ja, bei den Nord-, also das ist Oberösterreich, war eher, das, und wir haben entschlossen, okay, es soll ein Center, das Zentrum entscheidet, es muss aber das Procurement, das Entnahmeteam vorher informieren, damit die sich darauf einstellen können. Und es war klar, dass man sagt, die Asystolie muss über eine blutige arterielle Messung, dass der systolische Druck unter 50 ist, und mit und ohne, zum Teil mit Echo, transösophages Echo, wo dann das nicht mehr öffnen der Aortenklappe festgestellt wird. EKG ist kein guter Marker, kann man nicht verwenden. Fürs Herz haben wir relativ klare Kriterien, die eher konservativ waren am Anfang genommen. Spender unter 50 Jahre, keine bekannten kardialen Erkrankungen, also vor allem keine vorhergehende Sternotomie, stabile Hämodynamik vor der Beendigung der Therapie, keine schwere Hypernatremie und ein Hämatokrit über 25, was aber eine Regel ist, die über diese Perfusionsmaschine ist, weil sonst das Blut zu stark verdünntet. Katecholamine, Norepinephrin unter nur 5 und diese warme Ischämiezeit, wie gesagt, unter 30 Minuten. Die Daten, die wir in Österreich automatisiert bekommen, weil hier ist auch klar, die Diskussion, also es war die Diskussion, was darf man an Untersuchungen machen? Das sind ja Patienten, die nicht hirntot sind, und eigentlich darf man keine invasiven Untersuchungen machen, die ihnen nicht zu nutzen sind, sondern einem künftigen Organspender, sodass man sich sehr auf nicht invasive Maßnahmen, also eine Koronarangiografie ist als solches nicht akzeptiert, außer es gibt sie schon vorher aufgrund anderer Ursachen. Prinzipiell gibt es dann eben zwei verschiedene Methoden, diese Organentnahme durchzuführen. Das eine ist sehr stark von der Abdominalseite propagiert, die Normothermic Regional Perfusion. Das bedeutet, dass nach dem Herz-Kreislauf-Stillstand hier praktisch dem Patienten entweder eine Herz-Lungen-Maschine oder eine ECMO implantiert wird und dann der Kreislauf wieder angefahren wird. Der Unterschied zu einer normalen Reanimations-ECMO ist das, dass in dem Fall natürlich die Bogengefäße, also die Gefäße, die das Hirn Blut zuführen, abgeklemmt werden müssen. Dann wird das Ganze perfundiert, man schaut, ob sich das Herz erholt, dann windet man die Organe, sonst windet man den Leichnam von der ECMO und schaut, ob das Ganze stabil bleibt. Wir haben das für uns als zu kompliziert, zu schwierig, aber auch, wenn man startet, in der ethischen Diskussion als zu komplex angesehen. Vor allem, weil wir kaum im AKH die Spenden gesehen haben, sondern mehr woanders hingefahren sind, den kleinen Spitälern gar ECMO mitzunehmen und alles. Also wir haben gesagt, das ist uns zu kompliziert. Wir haben dann das Sydney-Protokoll genommen, das sozusagen direkte Organentnahme, möglichst rasches Kühlen des Organes und dann ansetzen an dieses Organ Care System und dann extrakorporales Perfundieren des Herzens. Das sind sozusagen die chirurgischen SOPs. Ich gehe da jetzt nicht auf die genauen Punkte ein. Das ist, glaube ich, jetzt für Anästhesisten, Intensivmedizin zwar interessant, aber das dauert so lange, um das zu bringen. Das Wichtige, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, es ist ganz anders im Operationssaal, als es sonst im Operationssaal ist. Sie haben hier zwei wirklich unabhängig voneinander arbeitende Teams, nämlich das Abdominalteam und das Thorakale, in dem Fall das Herzteam. Und es sind nicht ein Chirurg und eine Assistenz, es sind zwei vollwertige Chirurgen, weil die abwechselnd die Schritte der Operation machen, wenn man so schnell sein muss. Und was Sie auch noch sehen ist, die instrumentierende Schwester hat nichts mit dem herzchirurgischen Team zu tun. Die ist nur für die Abdominalchirurgen da, weil das alles so schnell gehen muss. Das heißt, wir müssen vorher uns eigene Tische, wo nur das Instrumentarium, das für den jeweiligen Chirurgen notwendig ist, dort genau auflegen und uns selber unsere Instrumente nehmen. Ansonsten gibt es natürlich den Transplantkoordinator, der die Kardioplegie zuführt. Das ist praktisch das Entnahmeteam. Und dann gibt es hinten eben das Organ-Care-System-Team, das Maschinenperfusionsteam, das die Maschine vorbereitet, wenn das Blut aus dem Spender abgeleitet wird, das dann in die Maschine einleitet und dann das Ganze vorläuft, bis das Herz angeschlossen ist. Bei uns hat das einige Zeit gedauert. Wir haben sozusagen unsere Teamleiterin nach Sydney geschickt, um das dort zu lernen, im Rahmen eines Austauschprogrammes. Und wir haben zwar die Spitalsadministration zu überzeugen. Da haben wir das Glück gehabt, dass wir den Günther Laufer mit sehr starker Überzeugungskraft hatten. Aber das die größte Herausforderung, was ich mir nicht gedacht hatte, ist die Überwindung der Bürokratie in Wien. Das, was am allerlängsten in dem ganzen Prozess gedauert hat, war im Endeffekt ein Veto der Hygiene wegen einer Desinfektionsmittel. Die Firma hat ein Desinfektionsmittel, mit dem die Maschine gereinigt wird. Und das ist aber im AKH nicht vorhanden. Und das musste erst die Firma einen Bericht abliefern, dass das Desinfektionsmittel des AKHs die Maschine nicht beschädigt. Das hat natürlich relativ lang gedauert, aber ist halt so. Aber das war für mich dann sehr faszinierend, habe ich viel gelernt dabei. Wir haben dann natürlich mit den Abdominalchirurgen, mit den Intensivmedizinern, mit den Anästhesisten in diversen Spitälern Kontakt gehabt und haben eben lokale SOPs. Und ich vergleiche das Ganze immer ein bisschen mit dem Apollo-Programm. Wir haben eben zuerst das Training bekommen, dass wir diese Maschine lernen. Wir haben dann bei normalen Hirntotenspendern an der Maschine Organentnahmen gemacht. Wir haben dann einmal, sind wir zu einem Spender, DCT-Spender, wo wir gewusst haben, das Herz ist wahrscheinlich nicht okay raus, um das nur mal zu sehen. Das Herz auch nicht an die Maschine gehängt, weil es eben qualitativ nicht gut war und haben eben dann am 3. Dezember 2019 die erste erfolgreiche DCT-Herztransplant in Österreich durchgeführt. Hier sind sozusagen die Bilder dazu. 3. Dezember wird für Transplantationsexperten, ist ein bekanntes Datum, am 3. Dezember 1967 ist auch der erste Herztransplant. Da sehen Sie eben, die wichtigste Person ist diese Person, das ist der Empfänger, der dieses Herz bekommen hat. Und der ist nach einem Tag extubiert worden und relativ rasch aus dem Krankenhaus. Wir haben relativ knapp vor der Covid-Pandemie begonnen. Das hat uns auch einen Rückschlag im gesamten Programm gegeben, weil die DCT-Spende zurückgegangen ist. Und wir haben insgesamt 5 Organentnahmen durchgeführt und haben aber nur 3 Herzen akzeptieren können. Was Sie sehen, sind eher jüngere Spender. 2 dieser Spender sind Patienten, die aufgrund einer Intoxikation reanimiert wurden, eine zerebrale Ischämie hatten. 4 von diesen 5 sind bereits reanimiert worden im Rahmen dieses Unfalles oder dieser Überdosierung, aber alle Herzen haben eigentlich eine gute Pumpfunktion gehabt, waren nicht hypertroph, haben relativ niedrig Norepinephrin gehabt und die warme Ischämiezeit war alle im akzeptablen Bereich. Das Problem bei dieser Entnahme Nummer 2 ist, dass das zu spät das Heparin gegeben worden ist. Das war sicherlich ein Kommunikationsproblem mit dem lokalen Spital, mit dem Anästhesisten, das dann alles sehr unangenehm war. Wir haben dann noch versucht, Heparin in die Maschine zu geben. Ich bringe dann ein Bild von diesem Herzen, das hat sich aber nicht mehr erholt. Und das zweite ist ein Herz, was eine massive Hyperkaliämie im Blut gegeben hat, was auch auf das Herz eine Wirkung gehabt hat. Es dürfte doch eine massive Hämolyse in dem Spenderblut gewesen sein, dass man wahrscheinlich durch ein zu aggressives Absaugen aus dem Spender zustande gekommen ist. Wie ich vorhin am Anfang gesagt habe, der Surrogatmarker ist das Laktat, zumindest sagt das die Firma so, und Sie sehen den Unterschied zwischen einer DCT, unseres ersten DCT-Spenden, Sie sehen, das Laktat ist relativ hoch bei 6 bis 7 an der Maschine, also das ist das erste Laktat aus dem Blut an der Maschine, das zeigt, dass dieses Herz natürlich einen ordentlichen Schaden genommen hat, aber und das Zeichen, dass man das Herz akzeptieren kann, ist das, dass das Laktat über die Zeit der Perfusion langsam abfällt. Währenddessen eine normale DPD-Entnahme mit dieser Maschine ist das, dass das Laktat eigentlich eher niedrig ist, vielleicht ein bisschen abfällt, aber nie so wirklich über 1,5 bis 2 herum ist. Jetzt würde ich gerne das erste Bild kurz rein, weil um zu sehen, wie diese Herzen pumpen, wie gesagt, die pumpen leer, das sind nicht arbeitende Herzen, das hat sie leider nicht reinkopieren lassen. Und Sie sehen hier, eben, das ist diese erste DCD-Spende, Sie sehen das Herz, das da eigentlich, jetzt sagen wir, relativ flockig und locker dort vor sich hin pumpt. Nächstes Video bitte. Und das zweite Video, das haben wir auch akzeptiert, und beim zweiten Video ist das, wo das Heparin versehentlich nicht gegeben worden ist, und da sehen Sie jetzt, dass dieses Herz schon deutlich anders pumpt. Mehrere Anästhesisten, die hier sitzen, kennen das wahrscheinlich, ähnlich pumpende Herzen auch aus dem Operationssaal und dann eher lange Gesichter der Chirurgen dabei sind, wenn man sich entschieden, dieses Herz nicht zu nehmen, was wahrscheinlich ein weiser Entschluss war. Wir haben es dann auf die Pathologie geschickt, die eben auch einen massiven Schaden dann festgestellt haben. So, wieder zurück, bin eh schon fast fertig. So, die drei Empfänger, wie gesagt, 34 bis 68 Jahre, dilatative ischämische Kardiomyopathie, wie gesagt, Laktatwerte alle gefallen, relativ lang perfundiert, über 4 Stunden teilweise, und alle drei Herzen haben sehr gut funktioniert, haben keine primäre Kraftdysfunktion gehabt, und die Patienten sind relativ rasch extubiert worden und die Herzfunktionen waren dauerhaft gut. Wo stehen wir jetzt? Das ist noch 9, das hat sich jetzt in den letzten 2 Monaten nicht mehr so viel geändert. Wo stehen wir jetzt Ende 2021? Leider, wie gesagt, die Pandemie hat hier die DCT-Zahlen in Österreich, aber auch in anderen Ländern deutlich reduziert. Was Sie aber allerdings sehen, sind ein langsames Ansteigen der internationalen Organspenden. Wir haben hier auch begonnen, eng mit den belgischen und den holländischen Kollegen zu kooperieren. Wir wissen, dass Innsbruck auch an einem DCT-Programm arbeitet. Sie haben mittlerweile auch die Maschinenperfusion sehr erfolgreich das erste Mal bei einem normalen Hirntotenspender eingesetzt. Aber, und da gibt es jetzt sozusagen, um noch einmal auf diese Normothermic Regional Perfusion, die sozusagen sehr gepusht worden ist, vor allem durch die Abdominalchirurgen, ist das erstmal ein bisschen in Kritik gekommen. Da gibt es eine ethische Debatte in Amerika, die vom American College of Physicians geführt worden ist, die das Ganze hinterfragen. Da gibt es nämlich der Gedanke, auch wenn man die Bogengefäße abklemmt, gibt es natürlich theoretisch Kollateralen, die über die Wirbelsäule hinten ins Hirn raufgehen. Also da ist momentan eine ethische Debatte. Ich bin froh, dass wir auf ein anderes System, das diese Debatte nicht inkludiert, begonnen haben und uns jetzt nicht den Kopf zerbrechen müssen, wie wir da weiter vorgehen. Zusammenfassend können wir sagen, wir haben nach 5 Jahre Vorbereitungsphase es geschafft, auf ein Programm erfolgreich einzuführen. Wir haben, wie gesagt, 5 Entnahmen durchgeführt, aber nur 3 Herzen verwenden können. Wir haben das Sydney-Protokoll mit der direkten Procurement verwendet. Wir haben beweisen können, dass auch 10 Minuten Beobachtungszeit möglich sind, mit einigen Punkten dabei. Und ich glaube, dass eine enge Kooperation und Kommunikation zwischen den DCT-Zentren im Eurotransplant-Bereich wird die Zahlen sich in den nächsten Jahren steigern lassen. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit.